Ja. Mit dieser Technologie sieht man wunderbar, wie solche Aktionen wie ein Nick besetzt halten in unserer Zeit anachronistisch sein können oder anmuten. Und ich weiß nicht, ob ich laut genug rede, aber das ist eigentlich eh nur ein dummer Test. Weil selbst wenn das Nick besetzt wird und alles abgeriegelt ist, kann trotzdem jemand hier Vorlesung halten und die Leute hören alle zu Hause an den Computern zu.
Ich muss da vorher etwas zur Orientierung in der gegenwärtigen politischen Situation sagen. Es gab am Dienstag eine Hörerinnenversammlung, in der diskutiert worden ist, vorgeschlagen worden ist, einen unbefristeten Streik auszurufen, ab heute mehr oder weniger, gegen die vom Ministerium betriebenen, vorgeschlagenen Reformbestrebungen. Das ist insofern ja einmal auf jeden Fall erläuterungsbedürftig von einem Standpunkt analytischer Philosophie, da wir uns jetzt hier bei Wittgenstein befinden. Ist es deswegen erläuterungsbedürftig, weil man sehr sorgfältig die Verwendung des Begriffes prüfen muss, der hier verwendet wird. Der Begriff ist Streik und es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man profitieren kann davon, dass man sich genauer fragt, was Begriffe bedeuten, nämlich auch für politische Konsequenzen kann man davon profitieren. Es gibt in der gegenwärtigen Situation mindestens drei sehr, sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, die mit dem allgemeinen Terminus Streik betrachtet und benannt werden. Das eine ist der im Gesetz garantierte, von der Gewerkschaft ausgerufene Streik von Bediensteten des öffentlichen Dienstes. Das ist das, was stattgefunden hat Mittwoch vor einer Woche. Das hat auch geklappt. Das hat in einem Staatswesen immer etwas sehr organisatorisch Steifes auch. Das heißt, da gibt es Gremien, die das beschließen müssen. Wenn die Gremien das beschließen, dann hat man auch das Recht dazu zu streiken. Das ist hat stattgefunden als Warnstreik an einem Mittwoch. Das Zweite, wofür Streik verwendet wird, was aber streng genommen kein Streik sein kann, wenn man eine nur irgend sinnvoll restringierte Begriffsverwendung ansetzt, ist der Boykott von Lehrveranstaltungen an der Universität durch Studierende, was natürlich auch eine sehr wichtige Initiative ist, was aber kein Streik sein kann, weil Studierende kein Dienstverhältnis zur Universität haben und weil die Hochschülerschaft keine Gewerkschaft ist. Das heißt, an dieser Stelle überlappt sich schon mal was von der ganzen Konzeption her. Es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge, wenn Studierende sagen, wir gehen nicht in die Lehrveranstaltungen, sogar auch wir sperren einen Zugang zu oder sowas. Das ist etwas anderes als ein Streik in einem Arbeitsverhältnis. Das Dritte, was die de facto Situation am ehesten kennzeichnet und was aber auch die allermeiste Verwirrung sozusagen mit sich bringt, ist die Kombination von teilweise wilden Streiks mit teilweise boykottierten Lehrveranstaltungen, die wir vermutlich haben werden die nächsten Tage, wo also einige Lehrveranstaltende sagen, wir sympathisieren mit den Anliegen der Studierenden, wir wollen auch unter den Bedingungen keine Lehrveranstaltungen erhalten und stoppen daher die Lehrveranstaltung, haben aber dafür keine Rückendeckung, aber das macht uns nichts, wir verdienen eh nicht schlecht und außerdem kostet es mehr nachzurechnen, wie viel sie uns abziehen würden für diese ausgefallenen Stunden, als dass sich das lohnen würde, uns das auch wirklich abzuziehen. Und das Ganze überlappt sich dann mit Teilboykotten von Lehrveranstaltungen von Seiten der Studierenden und führt in der Regel hin und wieder zu Frustrationen, weil das eben nur Teilboykotts sind und weil niemand sie wirklich auskennt. So viel einmal nur zur Beschreibung der allgemeinen Situation. Ich komme dann auf das speziell zurück, was ich für heute vorhabe.
Ja. Ist dann noch eine vierte Version, nämlich, das nennen Sie in dem Newsletter von der IG Germanistik, also allgemein lautet es jetzt irgendwie unter aktiver Streik, wobei nicht gleich was der aktiv ist, und die, also ziemlich viele Germanistik-Lehrveranstaltungen werden am Rathausplatz stattfinden. Also es ist eigentlich so geplant auf der Germanistik, dass keine Lehrveranstaltungen ausfallen, auch keine boykottiert werden, sondern die Lehrveranstaltungsleiter ihre Lehrveranstaltungen prinzipiell aus der Universität hinaus verlagern, in also die scheinbar der
demonstratives.
Der Rathausplatz bzw. Pädagogik ist mit Megafon im Votivpark.
Also demonstratives nach außen kehren der Lehrveranstaltungen, um aufmerksam zu machen auf die Arbeit, die hier geschehen kann und geschehen wird, und einen gewissen Signaleffekt zu erzielen. Ich habe sowas auch jetzt schon mal im Auge und wir sind dabei, das vorzubereiten. Es liegt im Moment an den Kabeln. Wir haben ja diese wunderschöne Audioausstattung mit Endstufe und Lautsprecherboxen. Das heißt, wenn wir das mit den Kabeln richtig hinbringen, dann stelle ich mir vor, dass wir das in der Liebiggasse dort unten zum Beispiel machen könnten. Da könnten wir das absperren, vielleicht die Liebiggasse hinten und dabei so etwas machen. Ich meine, Rathaus, Park werden wir Stromversorgungsproblem haben. Aber das ist in Planung. Was ich für heute vorgeschlagen habe, auch in dieser Hörerinnenversammlung, ist das Folgende. Das geht in Richtung aktiven Streik. Ein Angebot zu machen, auch an die Studierenden, die dort gewesen sind. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass da durchaus ein Bedürfnis vorhanden ist, sich zu informieren über die rechtliche Situation, über die Ministerialvorschläge, sodass man überhaupt die notwendige Basiskenntnis vorweisen kann, um zu sagen, das wird wirklich schlechter, das sind die konkreten Auswirkungen, das sind die Strukturen, die es gegeben hat, das sind die Strukturen, die werden sollen. Da habe ich vorgeschlagen, ich mache heute die Vorlesung eine Stunde lang, also bis 18 Uhr, und lade die dort anwesenden Studierenden ein, um 18 Uhr hierher zu kommen, und wir machen von 18 Uhr bis 20 Uhr eine Infostunde über die geplante UOG-Reform, was sich besonders gut darum nahelegt, weil die entsprechenden Dokumente am Web alle zur Verfügung sind. Das hat sich noch nicht wirklich richtig herumgesprochen, dass das leicht alles zu haben ist. Also die Information ist leicht zu haben und ist hier zu demonstrieren. Das habe ich am Dienstag vorgeschlagen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch stattfinden wird und ob die Studierenden nicht am Ballhausplatz mittlerweile kampieren, was bei dem schönen Wetter und bei den anderen Aktivitätsschwerpunkten, die es geben wird, fast wahrscheinlich ist. Ich habe niemanden von der Studienrichtungsvertretung hier gesehen. Das heißt, es kann sein, dass um 18 Uhr hier nichts passiert. Dann werden wir die Sache noch einmal revidieren, würde ich sagen. Schauen wir noch einmal an, was dann passiert. In jedem Fall ist mein Vorschlag gewesen, das zu kombinieren, diese beiden Sachen. Gibt es noch Ankündigungen und Informationen im Streikbereich, die du zum Beispiel haben willst oder so? Nicht. Loswerden möchtest?
Nein.
Nein, nicht. Gut, wir können ja dann um 18 Uhr das auch nochmal so machen. Ich warte nochmal, mache eine kleine Unterbrechung und ich kann das, was ich vorgesehen habe, vorbereitet habe, Ihnen dann auch noch zeigen. Aber zu Beginn jetzt mal zurück zu Wittgenstein und ich möchte einsteigen mit zwei Hinweisen auf Diskussionen im Wikiweb, das ich Ihnen das letzte Mal schon vorgestellt habe, das auch schon entsprechend benutzt worden ist von einigen Studierenden. Ich lade Sie herzlich ein, das selbst auch aktiv auszunutzen. Die eine Sache, es geht also, es ist zugänglich von der Wittgenstein-Philo.at-Seite lv.html und von dort haben Sie einen Zugang zum Wikiweb. Die andere Adresse direkt ist phaidon.philo.at/phpwiki. Eine Sache, die ich Ihnen zeigen wollte, die geht noch zurück zu unserem jetzt mittlerweile wohlvertrauten Thema der Wohlvertrautheit. Und da wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Friedrich Benkner vor kurzem etwas geschrieben hat, als Kommentar zu einem Kommentar. Das hat nun natürlich genau die Struktur, die wir eigentlich vorhaben, nämlich das ineinander verzahnte Schreiben, Kommentieren von dem, was andere Leute geschrieben haben. Der Kommentar zum Paragraph 35, der von Glasner-Nickel stammt, bezieht sich auf das Beispiel des Vexierbildes. Das Vexierbild ist etwas, was wir noch nicht diskutiert haben. Das kommt erst in einem einigermaßen späteren Paragraph, aber Sie beziehen sich hier schon mal drauf und haben eine besondere Formulierung. Das ist die Formulierung, die auch den Widerspruch erregt, und das ist eine sehr gute Übung, würde ich sagen, terminologische Übung, noch einmal sich klar zu machen, worum es da philosophisch eigentlich geht. Sie sprechen, also Glasner Nickel, sprechen davon, dass man in einem Vexierbild etwas Wohlvertrautes erkennt. Das hat als erstes natürlich eine gewisse Plausibilität. Man kann sich das ja so vorstellen, dass man sagt, ich habe ein Gewirr von Strichen in einem Vexierbild, und dann komme ich plötzlich drauf, ach ja, da ist ja der Baum, den kenne ich ja. Das ist mir ja der Baum oder das Bild eines, das typische Bild eines Baumes, das mir wohl vertraut ist, finde ich heraus in diesem Vexierbild. Das ist die der Formulierungsvorschlag von Glasner Nickel, und hier sagt der Fritz Benkner auf doch einen sehr guten Punkt gebracht das Folgende: Was spiegelt sich eigentlich ab, wenn wir sagen, das Wohlvertraute erkennen? Unter den Voraussetzungen der Begriffsreglements, unter denen wir hier arbeiten. Und er weist darauf hin, dass sich da die Bezeichnungen doch spießen, denn das Wiedererkennen von Situationen, also in meinem Beispiel jetzt das Wiedererkennen des Baumes in einem Vexierbild, würde man terminologisch gerade nicht als Wohlvertrautsein mit einem Baum beschreiben. Das ist ja gerade das, wo die Sachen auseinandergehen und wo man das Beispiel des Vexierbildes auch von Seiten von Wittgenstein her so einschätzen kann und muss, dass man sagt, dieses Beispiel ist gerade dazu gedacht, die Wohlvertrautheit zu blockieren. Ein Vexierbild ist gerade nichts Wohlvertrautes, und ein Vexierbild gibt es auch nicht her, dass man in ihm, dass man im ersten Durchgang, sagen wir so, das ist irgendwie die Schwierigkeit, ein Vexierbild gibt es nicht her, dass man im ersten Durchgang in ihm etwas Wohlvertrautes sieht. Erst wenn man das Vexierbild schon dreimal gesehen hat, könnte man dann sagen, der Baum im Vexierbild, der ist mir wohlvertraut, den habe ich nämlich schon dreimal dort gesehen. Aber das wäre eine andere Vorstellung. Also das Vexierbild hat an der Stelle so eine ähnliche Funktion wie, stellen Sie sich vor, die wilden Horden sind über ihr Büro gekommen und haben alle Möbel durcheinander geworfen, und in diesem Durcheinanderwerfen der Möbel sehen sie nicht mehr, was sie alles dort drin gehabt haben, vor allem sehen sie ihren Schreibtisch nicht mehr, und wenn sie ihren Schreibtisch dann wieder sehen, dann erkennen sie ihn wieder in diesem Zusammenhang. Sie wollten?
Also, ich dachte immer, ein Vexierbild ist ein Bild, in dem man, sagen wir, eine Vase sieht oder zwei Profile.
Nein, das ist ein Umschlagbild, das ist ein Kippbild. Also in meinem Verständnis ist Vexierbild, eine wirre Ansammlung von Klecksen, ja, von Zeichnungen und so, und die Aufgabe besteht darin, herauszufinden, was verbirgt sich in dem Chaos. Ja. Und ich habe darüber noch nicht geredet, der Hinweis auf das Vexierbild ist ja auch ein bisschen ein Vorgriff. Ich muss jetzt mal schauen, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Paragraphen das Vexierbild kommt. Das Vexierbild kommt also im Paragraphen, der hier noch gar nicht nummeriert ist und von mir auch nicht kommentiert ist, mindestens 45 oder sowas ähnliches. Das werde ich noch in diesem Semester genauer kommentieren, denn ich glaube tatsächlich, dass das Vexierbild eine systematisch hochwichtige Position an der Stelle hat, will es aber noch ein wenig im Unbestimmten jetzt lassen. Also es ist ganz wichtig, sich über das Vexierbild an der Stelle Gedanken zu machen, worum es sich da handelt, aber Man sollte vorsichtig sein, das fand ich einen wichtigen Hinweis von Fritz Benkner an der Stelle. Die zweite Sache mit dem WikiWeb, mit der ich jetzt weitergehen möchte, und das trifft nun tatsächlich jetzt schon den zweiten Teil, oder es präludiert den zweiten Teil des Manuskripts in meiner Einteilung, indem es darum gehen wird, dass Bilder selber etwas sagen, will ich noch vorher ein wenig ausführen und illustrieren, was gemeint ist mit meinen mehrmaligen Hinweisen darauf, dass es um einen phänomenologischen Einfluss, einen Einschuss phänomenologischer Motive gibt in Wittgensteins Überlegungen. Und dazu habe ich hatte Ihnen das auch schon annonciert und präsentiert das letzte Mal. Da habe ich also einen Extrakt aus einem Dissertationsentwurf von Hartwig Bischoff. Diesen Extrakt bekommen Sie auf der Anfangsseite des WikiWebs mühelos zu sehen. Und der eignet sich gut für meine gegenwärtigen Zwecke, weil er auf sehr prägnante Art und Weise wesentliche Thesen zusammenfasst, die man mit der Phänomenologie verbindet und die man an dieser Stelle gleich umsetzen kann, auch für einen phänomenologischen Umgang mit dem Bildbegriff. Unter dem Stichwort Jean-Luc Marion, französischer Husserl-Heidegger-Experte. Also, er wird hier zitiert von Hartwig Bischoff und ich lese Ihnen es mal vor und sage dann etwas noch dazu. Das ist ein Text aus dem Dissertationsentwurf. Reduktion und Gegebenheit bedingen einander, indem die Reduktion all das aus der Erscheinung herausschält, was einem rückhaltslos Geben im Wege stehen würde, einem rückhaltslosen Geben im Wege stehen würde. Die fundamentale Leistung der phänomenologischen Reduktion, wie sie Husserl ausgearbeitet hat, schlägt durch. Das ist jetzt ein Zitat. Die phänomenologische Wahrnehmung bezieht sich auf das reine Phänomen dieser Reduktion. Das in ihr Wahrgenommene hat keine Stelle im objektiven Raum, aber auch nicht in der objektiven Zeit. Nichts von Transzendenz ist mitgesetzt. Das reine Phänomen ist ein reines, schlechthiniges Dies, eine absolute Gegebenheit und Unfraglichkeit. Sie haben da unten das Zitat, das ist aus einer Darstellung von Husserl, von Husserls Philosophie. Das ist eine Darstellung, die aber durchaus etwas trifft, worum es hier geht. Und ich muss jetzt, um das also ein wenig zu fundieren und nicht nur im Episodischen zu belassen, muss ich kurz darauf eingehen, was diese Reduktion ist, von der da die Rede ist, die sogenannte berühmte phänomenologische Reduktion, die ein methodologisches Grundkonzept der Phänomenologie ist und die darin besteht, die also nicht aus der Bildwelt kommt, das muss ich jetzt hier gleich einmal sagen, damit man nicht den Eindruck hat, der Zusammenhang ist 1:1, es kommt nicht aus der Bildwelt, sondern kommt aus der philosophischen Methodenlehre ganz allgemein. Und in dieser philosophischen Methodenlehre heißt Reduktion, phänomenologische Reduktion heißt, Philosophie beschäftigt sich nicht damit, dass wir in der Welt auf Dinge treffen, die Hand und Fuß haben, die Volumen haben, die Körper haben. Alles das, was in der Welt, was zum objektiven Bestand der Dinge gehört, beschäftigt die Philosophie als Phänomenologie nicht, sondern die Phänomenologie ist damit beschäftigt, zu untersuchen, wie es aussieht, dass diese Dinge erscheinen. Die heißt darum Phänomenologie, weil sie mit Phänomenen umgeht, die Phänomen heißt nichts anderes, nicht, als das, was erscheint. Und das Umgehen mit Phänomenen ist jetzt erfasst nicht als etwas Nacherzählen, was in der Welt ist. Also es wird nicht erzählt, dass es einen Schreibtisch gibt, dass der so und so viel Kilogramm hat, dass der aus diesem Holz ist, dass der so und so viele Laden hat, sondern es wird untersucht, wie dieser Schreibtisch erscheint. Wem erscheint? Dem erkennenden Bewusstsein. An dieser Stelle gibt es eine Übereinstimmung mit dem Wittgensteinschen Ansatz an dem Punkt, denn ich habe ja Länge mal Breite ausgeführt, dass der Wittgenstein in diesem Manuskript sehr wohl ein bewusstseinsfähiges menschliches Subjekt ansetzt, dem etwas erscheint. Und hier gibt es nun die massivste Übereinkunft. Wittgenstein sagt, sowohl beim Schreibtisch als auch beim Bild geht es darum, wie das Ding erscheint. Und es geht nicht, im Wittgensteinschen Verständnis jetzt, um Raumbestimmungen, Zeitbestimmungen, Geschichte, um alles mögliche Geschichtliche. Um das geht es nicht. Und bei Husserl ist es eine parallele Fragestellung. Es wird keine Verortung des Wahrgenommenen im objektiven Raum und in der objektiven Zeit angesehen, sondern es wird untersucht, welche Qualitäten des bewusstseinsmäßigen Aufarbeitens, der Sinnlichkeit, also der sinnlichen Impulse, die hier kommen, finden statt, wenn der Schreibtisch mir erscheint. Also es geht nicht um die Laden und um das Gewicht des Schreibtisches, sondern es geht darum, wie der Schreibtisch mir in meinem Bewusstsein erscheint, ganz abgesehen von seiner Dinghaftigkeit. Das reine Phänomen ist ein schlechthiniges Dies, eine absolute Gegebenheit und Unfraglichkeit. Warum ist das unfraglich bei Husserl? Beim Husserl ist dieser Bruch, der zwischen dem Dinge gibt es in der Welt und wir sind Wesen, die darüber sprechen und nachdenken können, wie Dinge in der Welt uns erscheinen. Dieser Bruch, der da drin liegt, ist ein Echo des kartesianischen Bruches zwischen einer Res Extensa und einer Res Cogitans, zwischen dem, dass ich bestimmten sinnlichen Erfahrungen unterliege, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass ich diese sinnlichen Erfahrungen, die ich unterliege, ständig bezweifeln kann, dass mir also hier niemals eine Sicherheit gegeben ist und dass ich, wenn ich wissenschaftlich verfahren möchte, versuchen muss, aus einem hin und wieder unvollständigen und irritierenden sinnlich wahrnehmbaren Datenstrom verlässliche Prognosen und Voraussagen zu machen. Das also alles auf der einen Seite, auf der Seite des Angehängtseins der Erkenntnis an die wirklichen Dinge. Es gibt aber eine andere Form der Erkenntnis im weitesten Sinn. Das ist eben die Erkenntnis, die wir feststellen, indem wir uns phänomenologisch betätigen, indem wir die Dinge einfach erscheinen lassen, wie sie sind. Wir kümmern uns nicht darum, wie erscheinen lassen sozusagen. Ich habe jetzt gesagt, indem wir die Dinge erscheinen lassen, wie sie sind, das sind schon zwei Dinge, die hier kompliziert zusammen sind, indem wir sie einfach erscheinen lassen. Und ihr Erscheinen, das ist das Zweite, ihr Erscheinen ist eine Weise, wie sie uns sich präsentieren, wie sie uns präsent sind, die nicht diesen Irrtumsmöglichkeiten unterliegt, die wir in der Verhaftung mit der sinnlichen Welt haben, denn dass ein Ding uns erscheint, dass ein Bild uns betrifft, ist mitgegeben mit dem ersten Satz, mit dem ich das beschreibe. Ich muss ein Bild, das mich betrifft, nicht mehr, wenn es darum geht, dass es mich betrifft, daraufhin untersuchen und qualifizieren, was es nun im Einzelnen ist. Das ist genau einerseits die Anfangssituation der Phänomenologie und es ist andererseits, erinnern Sie sich, die Anfangssituation auch von Wittgenstein, wo er sagt, ich will die Sprache weghaben, ich will die Zeit haben, ich habe Ihnen das dahin geschrieben, ich will alles Geschichtliche aus meiner Betrachtungsweise des Bekanntseins ausschließen. Es bleiben dann Eindrücke, Erlebnisse, Reaktionen und auch wo die Sprache in unsere Erfahrung eintritt, betrachten wir sie nicht als bestehende Einrichtung. Das sind also Vorstellungen, die etwas damit zu tun haben, dass wir uns nicht aufspielen können als erkenntnistheoretisch wohl etablierte Subjekte, die Herren der Wahrnehmung sind und die Welt bestellen oder abbestellen können, um es locker zu sagen, sondern die darauf den Wert legen, dass wir selber einem Vorgang des Sichtzeigens der Welt, des Sichtzeigens der Dinge unterliegen und dem nachgeordnet erst unsere erkenntnistheoretischen identifikatorischen und das heißt immer reidentifikatorischen Tätigkeiten durchführen können. Das habe ich jetzt dann noch weiter so ausgeführt, dass ich Sie darauf hinweisen wollte, dass man so sehr hier Parallelen zwischen der Wittgensteinschen Gestus und dem Husserlschen Gestus festzustellen sind, man doch auch sehr deutlich ins Auge fassen sollte, die großen Diskrepanzen, vor allem die Divergenzen, die sich sehr, sehr schnell und sehr rasch ergeben. Denn eine Pointe meines Hinweises auf Marion und diese ganze Schule besteht darin, dass ich darauf hinweisen wollte, dass Phänomenologie diese Form von Ansatz, die ich jetzt hier zugegebenermaßen nur ganz rasch skizziert habe, müsste Husserl-Vorlesung halten, um das auszuführen, diese Form von Ansatz systematisch durchhält und als schulbildende Maßnahme versteht. So wird alles angepackt. Das heißt gleichzeitig, Bewusstsein ist begonnen und verankert in Kategorien wie man muss beginnen beim ursprünglich Gegebensein, beim ursprünglich Bewusstsein des ursprünglich rein gegebenen Phänomens, das saturierte Phänomen, das nicht bezweifelt werden kann, das nicht abgeleitet ist, das in seiner Fülle, sind jetzt alles Termini aus dem phänomenologischen Bereich, das in seiner Fülle uns trifft. Also dieses Epiphanie-Moment, das ich beim Wittgenstein auch mehrfach bemüht habe, ist in der Phänomenologie schulbildende Orthodoxie, könnte man sagen. Und das ist deswegen wichtig zu bemerken, weil, das dient jetzt alles einer Vorbereitung, weil kaum hat Wittgenstein diese Sachen mal so hingeschrieben, dreht er sich um und geht in die andere Richtung. Das ist der Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen wollte und den ich heute also auch einlöse. Bevor ich das einlöse, noch der letzte Hinweis auf das, wie es in etwa klingt, wenn man diese ursprünglichen Gegebenheiten, das heißt also die Macht des Bildes, nicht? Die Macht des Bildes, sich uns zu offenbaren, es ist ein Offenbarungsmoment, das da drinnen ist, wenn man das methodologisch stark macht und Marion ist nicht umsonst ein, denke nicht, dass ich ihm da Unrecht tue, ein durchaus religiös verankerter Denker. Also das geht auch an vielen Stellen stark in religiös-theologische Überlegungen. Das ist jetzt wieder Bischof, Hartwig Bischof, der die Situation paraphrasiert. Das Gegebensein erringt den Status eines letzten Prinzips. Es bleibt ohne Ursache oder Ursprung, ohne identifizierbaren Geber. Als erkennendes Subjekt werde ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich bin nicht Urheber dieser Erkenntnis, sondern kann nur in einer ständigen und unaufhörlichen Einübung in den Vorgang der Reduktion, dem Gegebensein eines Phänomens näher kommen. Ein solches Ich verliert nicht nur seinen Konstitutionsprimat, sondern es kann sich selbst nur als Identität verstehen, indem es die Vorrangigkeit eines solchen absoluten Phänomens über sich anerkennt. In einer paradoxen Situation der ständigen Reduzierung führt gerade dieses Bemühen zu einer lebendigen Fülle. Anmerkung 7, wer ist das? Das ist Rolf Kühn, ein Dozent hier am Institut bis vor kurzer Zeit. Also, dieser Verlust des Konstitutionsprimates der Subjektivität ist etwas, was ich ja mehrfach beim Wittgenstein schon ausgemacht habe und angekündigt habe. Es gibt keinen wild entschlosseneren Denker oder wenig wild entschlossenere Denker als Wittgenstein, wenn es darum geht, dem Ich den Konstitutionsprimat zu rauben im Traktatus und auch hier in den Manuskriptausführungen. Ich habe Ihnen das ja schon deutlich gemacht. Nichtsdestoweniger ergibt sich die Frage, wie organisiert man, wenn das Ich diesen Konstitutionsprimat nicht hat, wie organisiert und reorganisiert man das erkenntnistheoretische Feld, diese epistemologische Situation? Und es gibt die eine Bemühung, das ist das, was an diesem Kühn-Zitat und an Marion ins Auge fällt. Es gibt diese, sagen wir es mal, ungeschützt Verherrlichung des Ursprungs von außen. Nicht? Also dieses Grundlose, es trifft mich, etwas, was mich selbst aufruft, was mich selbst erst sein lässt, was mir einen Lebensfunken verleiht. Ohne den, ohne diese Gabe, ohne das, dass meine Phänomenbezogenheit nur verstanden werden kann als Empfangsmoment, komme ich nicht zu mir und kann ich nicht erkennen. Und meine Erkenntnis ist an dieser Stelle, und das ist jetzt nicht Wohlbekanntheit, sondern Erkenntnis, nicht? Erkenntnis im Sinn von Reidentifikation, meine Erkenntnis ist immer ein Nachholverfahren, ein mich dessen vergewissern, beim zweiten Mal hinschauen, ob ich es auch so richtig bekommen habe. Ich bin also immer einen Schritt weiter hinten. Das ist eine theologisch motivierte Interpretation dieser, dieser Fragilität und tatsächlich problematischen Konstitution des Reidentifizierens. Das ist mir ganz wichtig, das an dieser Stelle sehr deutlich zu markieren. Es ist davon auszugehen, sowohl im Sinn von Wittgenstein als auch im Sinn von Husserl, dass wir bei dem Reidentifizieren im Sinn von Vergleichen zwischen Satz und Wirklichkeit nicht einfach anfangen können, dass da mehr zu sagen ist, dass das selber eingebettet ist. Und an dieser speziellen Stelle, an der wir uns jetzt hier befinden, wird deutlich, dass es zumindest zwei Strategien gibt, mit dieser Vorgegebenheit umzugehen. Das eine ist eine Privilegierung der Erscheinungswirklichkeit, also ein epiphanes Moment in einer gewissen Weise. Und das Zweite, jetzt wird es sehr deutlich, warum das so wichtig ist. Das Zweite ist Wohlvertrautheit. Wohlvertrautheit, so wie es der Wittgenstein einführt, ist eine Kategorie, die auch einen Qualitätssprung macht hinter das Identifizieren, die aber diesen Qualitätssprung nicht so nimmt, dass sie ihn einfach auf die andere Seite verlagert, den Schwerpunkt, indem man nämlich sagt, das Reine sich zeigen jetzt, sondern dieser Qualitätssprung besteht in einer anderen Form des Sich-Einlassens in der Welt. Das ist deswegen hier auch bemerkenswert und darum will ich das auch noch schnell andeuten und beende dann aber diesen Exkurs in die Phänomenologie, weil, wenn man das jetzt theoriestrategisch betrachtet, Heidegger in Sein und Zeit, also späte 20er Jahre, einen strategischen Gegenentwurf genau zur Husserlschen Reduktion vorgelegt hat. Genau diese Husserlsche Reduktion, die ich Ihnen beschrieben habe, als die Auseinanderdividierung dessen, wie die Dinge sind, sein mögen, objektiv und die Art und Weise, wie sie uns bewusstseinsmäßig erscheinen, wie wir sie analysieren können. Dieser Reduktionsmechanismus ist für einen Heidegger noch immer ein klassischer kenntnistheoretisch belastetes Moment. Das ist ihm zu kenntnistheoretisch, kognitivistisch, kartesianisch und das in der Welt sein und im in der Welt sein, im Speziellen die Zuhandenheit von Dingen, ist etwas, was in Sein und Zeit eingeführt wird als die Kategorie, die dieses zerrissene, phänomenologisch zerrissene methodologische Konzept umfassen will, indem er darauf hinweist, wir beginnen nicht bei der Identifikation oder bei der Reduktion, sondern wir beginnen damit, dass wir in der Welt drinnen sind, mit den Dingen zusammen gleich ursprünglich. Und das ist der Punkt, der sich gut eignet zur zur Parallelisierung mit der Wohlvertrautheit auf Wittgensteins Sprachebene. Wenn ich das gesagt habe, und das ist nun wirklich das Letzte in diesem Ausblick, legt es sich dann natürlich auch noch nahe, Sie darauf hinzuweisen, dass Heidegger in Sein und Zeit zwar ganz genau in dieser selben Theorieschiene gewesen ist, dass ihm aber in späteren Entwicklungen nach Sein und Zeit sein in Sein und Zeit versteckter Subjektivismus seine Ich-Konstitution, die da noch immer drinnen steckt, doch zu problematisch geworden ist und dass er dann in weiterer Folge eine Philosophie entwickelt und vorgelegt hat, die jetzt genau wieder auf diesen Epiphanen-Aspekt ausgeht und wo also das Sich-Erschließen, das Sich-Melden des Seins eine Rolle spielt, die durchaus mit diesen theologisch-ästhetischen Anklängen, von denen hier die Rede war, zusammenpasst. So viel also zum allgemeinen Rahmen. Das lasse ich mal hierbei bewenden und gehe jetzt zur Wittgenstein-Interpretation, es sei denn, Sie möchten etwas dazu bemerken.
Es geht aber immer um irgendein Gegebensein oder das Gegebene und so weiter. Ich frage mich jetzt, weil dieses Gegebene würde, glaube ich, Erkenntnis Objekt und Subjekt einschließen. Also dass es immer ein Subjekt geben. Mhm. Also heißt das, dass es eigentlich eine Kritik an Mythos des Gegebenen, wie man so sagt, eigentlich gar nicht greifen würde, weil die neutrale Erfahrung ja ohne das Erkenntnis Subjekt wäre?
Ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie soll man das Gegebene verorten an der Stelle? Nicht? Es gibt natürlich mehrere Deutungen von das Gegebene. In der empiristisch-sprachanalytischen Tradition, von der her so eine Formulierung wie der Mythos des Gegebenen noch kommt, könnte man sagen oder hat man gesagt, das Gegebene ist einfach das, was in unseren Sinnesreizungen anwesend ist. Wollen Sie dann um 6 Uhr kommen? Sind Sie? Okay, ist 6 Uhr? Okay, bestens, ja. Kommen Sie rein, ja. Kommen Sie rein. Okay. Also ich denke, ich beantworte diese eine Frage noch und dann mache ich Schluss mit der Vorlesung. Zu meinem großen Erstaunen gibt es durchaus Interesse für Streikinformation. Also die anderen sind herzlich eingeladen, natürlich noch weiter da zu bleiben, ja?
Die Glocke gehört haben, warum weiß ich aber auch nicht.
Glocke? Welche Glocke?
Die Glocke, die 6 Uhr geschlagen hat.
Habe ich nicht gehört, nein?
Das ist der Sinn vom Mittelstand aus der Bundesregierungsplatz.
Gut, kann man auch so sehen, ja. Ich sage jetzt noch, also ich beende noch die Beantwortung der einen Frage und dann mache ich mit der Vorlesung Schluss, ja? Also Gegebenes einerseits als das, was bei uns ankommt durch die Sinnesreizungen und andererseits aber die pure Gegebenheit als das, was in meiner Bewusstseinserfahrung einen Auftritt hat. Der einfache Auftritt innerhalb des Bewusstseins. Und die Frage ist nun tatsächlich die, wenn ich das Bewusstsein reduziere auf das pure Auftreten von etwas, was dem Bewusstsein erscheint, habe ich dann noch ein Subjekt? Ne? Bin ich dann noch in der Lage, dieses pure Auftreten des Subjektes als etwas zu beschreiben, was ein Auftreten eines Subjektes ist? Also wenn ich ganz am Tropf hänge, wenn ich ganz am Bild hänge, bin ich dann noch ich, ne? Ist das nicht eine Form von Ekstase, in der tatsächlich dann nicht mehr die Rede davon sein kann? Und das passt ganz genau zusammen mit dem Thema, wenn wir die Zeit weglassen, wenn wir die Geschichte weglassen, wenn wir alle diese notwendigen Erläuterungen, die wir brauchen, um ein Bild verstehen zu können, wenn wir die weglassen, was haben wir dann überhaupt noch? Wie komme ich das hinein? Wie komme ich aus dem wieder raus? Ne? Das würde ich schon so sagen. Okay, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hier...